die Sondengänger, sogenannten Sondengänger. Ah, jetzt bin ich wirklich auf Sendung, schön. Gruß an die Technik. Vielen Dank für euren Dienst. Genau, sie leben unter uns, die Sondengänger. Also es soll irgendwie mehrere hunderttausend in Europa geben auf dem Festland und sie machen die Wälder und Felder unsicher und sie sind mit solchen Metalldetektoren unterwegs und suchen nach Militaria aus der Neuzeit, nach mittelalterlichen Münzen und nach antiken Rüstungsgegenständen. Ich lese eine Beispielgeschichte von Jesus, wo er von einem Sondengänger ohne Sonde erzählt. Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wir beten nochmal. Jesus, wir danken dir für dieses Wort, für dieses Bild, was du uns vor Augen führst, von einem Mann, der einen Schatz findet. Danke, Herr, dass es manche Dinge gibt, die sofort verständlich und einsichtig sind, auch wenn sie schon vor Jahrhunderten passiert oder erzählt wurden. Wir danken dir für dein Wort und wir setzen uns der Wirkung deines Wortes aus und wir danken dir für die Kraft deines Wortes. Amen. Ja, dieser Mann geht wirklich steil, von dem Jesus in diesem Gleichnis erzählt. In seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut. Ich vermute mal, dass dieser Mann, den Jesus im Gleichnis erwähnt, weniger ein Beamter oder ein Angestellter war, sondern tendenziell eher ein Unternehmer. Also unter Unternehmern, da findet man noch am ehesten die Bereitschaft, was man hat, zu versilbern und dann zu investieren in irgendein neues Projekt. Aber das ist mal wirklich gewagt. Er greift nicht nur ganz tief in seine Taschen, sondern er macht wirklich alles flüssig, was er hat, um diesen Acker zu kaufen. Wie viel Unternehmer steckt eigentlich in dir? 10%, 20%, 80%. Wie viel Bereitschaft ist bei dir da zu so einem riskanten Schritt? Unternehmer sind nicht kopflos und sie prüfen natürlich ihre Investitionen. Sie überlegen sich das gut. Und jeder, der sich investiert, weniger unter uns sind Unternehmer, aber wir alle haben Felder, in denen wir uns investieren. Berufsfelder, familiäre Felder, manchmal auch tatsächliche Äcker, die wir bestellen. Ich glaube, ein, zwei Leute unter uns gibt es, die tatsächlich Äcker bestellen. Wir haben Felder, in die wir uns investieren. Und unsere Gemeinde ist auch so ein Feld, in das ganz viele von euch sich investieren. Nora investiert sich in den Bereich Kindergottesdienst. Und jeder, der sich irgendwie investiert, der stellt sich drei Fragen. Genau, ich will das mal anhand vom Beispiel von Nora deutlich machen. Die erste Frage, die wir uns alle stellen, wenn wir uns investieren, ist: Was gibt es eigentlich zu tun? Was ist die Aufgabe? Wir hatten letzten Sonntag nach dem Gottesdienst eine Besprechung mit den Kindermitarbeitern und von der Gemeindeleitung aus waren wir mit zwei Leuten dabei und wir haben darüber gesprochen bei Nora, was ist eigentlich ihre Aufgabe? Wir haben Nora gehört, wir haben die Kindergottesdienstmitarbeiter befragt und wir haben das zu so einer Vereinbarung geführt, dass die Aufgabe von Nora klar ist, dass sie für Nora selbst klar ist und dass sie für die Kindermitarbeiter klar ist. Dann haben wir uns auch mit einer zweiten Frage beschäftigt, nämlich mit der Wie-Frage. Über die spricht man nicht so oft, man spricht meistens sehr viel über das Was. Über das Wie haben wir auch gesprochen. Eingangs haben wir uns Gedanken gemacht darüber, dass bei allem, was in einer Gemeinde getan wird, dass die Kraft, aus der das kommt, dass das Gottes Gnade sein soll, dass Gottes Gnade so etwas ist wie der Treibstoff, die Energie, die in der Substanz hinter allem steht, was wir tun. Ob das nun Staubsaugen ist oder predigen oder an der Technik sitzen oder eben Kindergottesdienstmitarbeiter leiten. Gnade soll das Motiv sein, Gnade soll die Kraft sein. Nun ist das nicht so leicht zu messen mit der Gnade, also es gibt noch keine Sonde, kein Detektor, mit dem man irgendwie Gnade feststellen kann, aber es gibt Indizien. Gnade ist zum Beispiel immer ein Geschenk. Also wenn man sich mit dem beschäftigt, was Gnade in der Bibel ist, es hat immer einen Geschenkcharakter. Erstens. Zweitens, das Wort für Gnade im Neuen Testament, Charis, ist verwandt mit dem Wort für Freude, Chara. Also, sehr schön, ich sehe eine Person aus Griechenland, eine Muttersprachlerin, die nickt. Also, ist korrekt. Freude und Gnade, ein Wortstamm, das sagt etwas aus über das Wie. Wie ein Dienst in einer Gemeinde vonstatten gehen soll. Aus Gnade, immer als Geschenk und auch Freude soll nach Möglichkeit dabei sein. Das sind nicht immer spitze Schreie der Begeisterung, bei mancher Arbeit, die zu tun ist. Aber im Wesentlichen sollte es von Freude und von Gnade getragen sein. Und es sollte nicht so wie in der Berufswelt sein, wo unerbittliche Forderung manchmal dahinter steckt und wo oft ein starker Druck entsteht, unter dem Menschen krank sein. In der Gemeinde soll es nicht so sein, sondern das Wie, der Dienst soll in einer Atmosphäre von Gnade passieren. Das führt übrigens auch zu den besten Ergebnissen. Genau, das zum Wie, aber der Kern der Sache ist eigentlich das Warum. Wenn ich dir sagen würde, lern das Telefonbuch von Osnabrück auswendig, dann würdest du fragen, warum? Und es wäre eine sehr berechtigte Frage. Über die Frage spricht man nicht so viel, aber es ist eine ganz zentrale, eine ganz wichtige Frage. Wir haben auch über das Warum im Kindergottesdienst gesprochen. Durch ein paar Fragen aus der Runde der Mitarbeiter wurde das zum Thema. Und wir haben nochmal festgehalten, so ganz im Wesentlichen, das Warum des Kindergottesdienstes ist, erstens Kindern die Liebe Gottes erfahrbar zu machen. Kinder sollen die Liebe Gottes hier erfahren und zweitens, ihnen sollen biblische Inhalte vermittelt werden. So ganz im Umriss, das ist das Warum des Kindergottesdienstes. Das Warum ist total wichtig. Je größer die Herausforderung in diesem Bereich ist, je größer die Aufgabe da ist, Stichwort Telefonbuch von Osnabrück, auswendig lernen, desto genauer willst du wissen, warum. Nun sind wir als Gemeinde in einer spannenden Situation. Eine ganze Reihe von Leuten haben das schon mitbekommen. Wir haben so in der zweiten Jahreshälfte, diesen Jahres vielleicht auch erste Jahreshälfte 2020, haben wir hier, ich mache das mal nicht in schwarz, sondern in violett, haben wir hier ein riesiges Projekt vor. Ein gigantisches Was. Sehr große Sache. Wir müssen nämlich unser Gebäude, da muss was passieren, da werden wir nicht drum rumkommen. Und wir müssen miteinander entscheiden, ob jetzt an dieser Investition, Gemeinde, Gebäude, Gemeindezentrum, ob da ein sechsstelliges Preisschild dran hängt oder eher ein siebenstelliges Preisschild. Ob das im Bereich von 100, 150, 200.000 liegt oder ob wir die Millionenschwelle knacken bei dieser Investition. Also wir haben da unausweichlich was Großes vor der Brust, eine große Investition. Und in der Leitung und auch schon mit einigen Mitarbeitern, und ich bin sicher, viele von euch, da arbeitet das schon und die spüren schon genau diese Wirkung. Großes Was, wir müssen klären, warum. Warum bauen wir, für wen bauen wir? Wir müssen das nochmal für uns klären. Ich glaube, dass wir ausgesprochen oder unausgesprochen ist schon ein starkes Warum da. Es sind so viele Leute, und sonst sehen wir wirklich arm aus in der Gemeindeleitung und ich auch in der Leitung, es sind so viele Leute da, die 15 Stunden die Woche investieren in die Gemeindearbeit. Und das geht gar nicht, wenn nicht ein starkes Warum, eine Antwort schon da wäre. Aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde insgesamt uns nochmal darüber Rechenschaft geben und das klären. Was ist eigentlich das Warum dieser Gemeindearbeit? Kommen wir zurück zu dem Gleichnis, zu der Beispielgeschichte, die Jesus erzählt. Spannend ist, dass in diesem Gleichnis genau diese drei Fragen, was, wie und warum, behandelt werden. Carola Eurich, vielen Dank für die Illustration. Also sie ist eigens angefertigt worden für diesen Gottesdienst, für diese Reihe. das Gleichnis vom Schatz im Acker in einem Bild. Es ist der Moment eingefangen, wo der Entschluss gefallen ist. Ihr seht die entschlusskräftigen, verschränkten Arme. Genau, und ihr seht die Gedanken schon, die in Richtung Verkauf gehen, links oben. Und ihr seht der Mann, der Mensch, der schielt da rechts unten zu einer Stelle, wo ein bisschen Erde aufgewühlt ist, wo er gerade wieder den Schatz ein wenig vergraben hat. Das Was in diesem Gleichnis, das Was ist der Verkauf. In seiner Freude ging er hin und verkaufte sein gesamtes Hab und Gut. Das ist das, was dieser Mann macht. Dieser große Schritt. Jetzt kommt etwas absolut Ungewöhnliches, was uns dieses Gleichnis berichtet, nämlich, dass er es mit Freude tut. Er tut es mit Freude. Also wenn ein Unternehmer alles investiert, was er hat, alles irgendwie mit Hypotheken belegt und überzieht, was er hat, alles versilbert, Kredite, alles ausreizt, was er so an Geldmitteln flüssig machen kann und dann das investiert, dann wird ihm wahrscheinlich ein bisschen bange sein. Er wird so diesen Abgrund spüren, was, wenn die Rechnung nicht aufgeht. Das wäre menschlich zu erwarten, wenn jemand alles investiert, was er hat, dass ihm ein wenig bange ist. Und es ist absolut bemerkenswert und erstaunlich, dass es hier heißt, in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte. Für mich ist das ein Zielfoto angesichts dieser Situation, vor der wir stehen. Egal, wie wir die Weiche stellen. Ich möchte gerne sehen bei mir, bei euch, bei uns als Gemeinde, dass am Ende dieses Jahres die Hingabe gewachsen ist, die Hingabe an das Reich Gottes und dabei Freude. Dann läuft was sehr richtig, wenn Hingabe und Freude zusammenkommen. Normalerweise ist es, wenn wir investieren müssen, dann tendieren wir ein wenig zu langen Gesichtern. Aber das, was Gott eigentlich vorhat in seinem Reich und was Jesus hier sagt, ist große Investition, maximaler Einsatz in Freude. Und das funktioniert nur, weil dieser Mann natürlich diesen Schatz gesehen hat. Es ist ganz einfach. Er hat den Gegenwert für seine Investition gesehen. Er hat sofort begriffen, als er diesen Schatz ausgrub, anders als dieser Sondengänger, dem war scheinbar nicht so ganz bewusst, was er da entdeckt hat. Wir sehen gleich noch ein wenig was dazu. Oder auch genau, der Mann, der die Sachen ersteigert hat, die da in der Bahn gefunden wurden, Turin. Dieser Mensch, er wusste genau, dieser Schatz ist mehr wert, wahrscheinlich bei weitem mehr wert als alles, was ich habe. Und deshalb freut er sich. Hast du schon den Schatz gesehen, der im Acker dieser Gemeinde verborgen ist? Du kannst es an deiner Bereitschaft und Freude ablesen, dich in dieser Gemeinde einzusetzen. Wenn ich das wahrnehme, was alles läuft am Sonntag unter der Woche, dann würde ich sagen, eine ganze Menge von Leuten haben diesen Schatz schon gesehen. Vielleicht unterschiedlich tief in die Schatztruhe geschaut, aber wenn ich die Bereitschaft und die Freude und den Einsatzwillen sehe, dann würde ich sagen, eine Menge haben schon in die Schatztruhe geschaut. Und ich würde sagen, für uns alle ist es aber dran und es ist hilfreich, noch tiefer in diese Schatztruhe zu schauen, sich noch genauer mit dem zu beschäftigen, was Christus uns als Gemeinde anvertraut hat. Denn in dem Maße wird auch unsere Bereitschaft wachsen, dass wir uns investieren. Einfach in dem Maße auch, was Gott uns gibt. Und es wird die Freude zunehmen. Du bist also eingeladen auf eine mehrwöchige Sondeltour in den nächsten Wochen bis Ostern. Also ich habe jetzt keine Sonde, da habe ich einfach nicht gefunden. Aber so ungefähr sieht dieses Gerät aus, ne, diese Sonde. Ja? Es ist jetzt eine Motorsense. Also keine Sorge, wir werden jetzt nicht mit der Motorsense in der Gemeinde unterwegs sein. Aber wir wollen unsere Sinne, unsere geistlichen Sinne aufstellen und wollen gucken, was hat Gott in diese Gemeinde hineingelegt? Was ist da? Die Schatztruhe öffnen wurde schon erwähnt, so heißt die Serie der nächsten Wochen. Und wir werden uns mit den 5 Reichtümern, so habe ich es mal genannt, der Gemeinde Jesu beschäftigen, als da wären. Nächsten Sonntag geht es los mit Anbetung, dann die Woche drauf Gemeinschaft, Dienst. Dann haben wir ein Wochenende Pause. Da haben wir hier eine Gruppe aus der Ukraine da, so Ruschka. Dann zweite Hälfte der Passionszeit am 7. April Jüngerschaft und dann Mission. Ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein, diesen Weg der Klärung mitzugehen. Und wie schon erwähnt, du bist auch selbst gefragt. Nochmal, Handys dürfen jetzt gezückt werden. Ihr könnt das abfotografieren, dann habt ihr es für euch dokumentiert. 27. April, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Und wir haben vor, dieses große Warum, das große Warum unserer Gemeinde neu zu klären, neu zu bestimmen, und wir wollen euch dabei hören. Wir sind schon dabei, natürlich uns Gedanken zu machen, aber wir wollen euch hören. Wir wollen mit dem Detektor euch als Gemeinde wahrnehmen. Und das ist die große Gelegenheit. Ihr könnt das natürlich immer machen über alle möglichen Kommunikationskanäle, aber da wollen wir mal so ein größeres Zeitfenster öffnen und miteinander arbeiten und uns die Frage stellen, was für einen Auftrag haben wir als Andreas-Gemeinde, was für besondere Ressourcen, was für besondere Fähigkeiten hat Gott in diesen Schatztruhe, in diesen Acker Andreas-Gemeinde eigentlich hineingelegt. Und wir wollen euch wirklich hören, was da von euch für Wahrnehmungen dieser Gemeinde kommen. Genau, 5 Reichtümer der Gemeinde. Vielleicht denkt ihr, das sind doch eher Aufträge an die Gemeinde. Die Gemeinde soll anbeten, sie soll sich in Gemeinschaft üben, sie soll dienen, sie soll Jüngerschaft praktizieren. Also der Glaube soll immer weiter wachsen, das steckt hinter diesem Wort. Und Mission, sie soll sich senden lassen. Das ist richtig, es sind auch Aufträge, aber diese Aufträge sind nur deshalb an die Gemeinde gerichtet, weil das in der Gemeinde Jesu schon drinsteckt. Das ist ja das Wunderbare, das meinte ich vorhin, mit der Gnade. In einer Gemeinde ist diese Gnade schon hineingelegt und es geht sozusagen darum, die Farbe dieser Gnade herauszufinden. Das weiße Licht bricht sich in unterschiedliche Farben und die eine Gnade, die von Gott kommt, die in Christus gegeben ist, die zeigt sich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. In dem Leben eines jeden einzelnen Menschen unterschiedlich und da, wo Menschen zusammenkommen, zusammendienen, zusammenarbeiten, da ist es auch spannend, mal zu gucken, wo gibt es bestimmte Häufungen, wo sind bestimmte Begabungen besonders weit verbreitet? Und was sagt das aus darüber, was Gott mit uns als Gemeinde vorhat? Also, dass diese 5 Aufträge an der Gemeinde sind in Wahrheit 5 Reichtümer. Es sind Potenziale, die Gott längst in die Gemeinde weltweit und auch in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Es gibt vielleicht ein unterschiedliches Mischungsverhältnis dieser Aufträge von Gemeinde zu Gemeinde. Aber wie gesagt, das wollen wir dann am 27. April genauer klären. Jetzt nochmal zu diesem Gleichnis insgesamt. Was ist eigentlich der Schatz und was ist der Acker? Was ist das ganz genau? Der Acker, ich finde es ganz spannend, die Sprache der Bibel ist erstaunlich schlüssig. Und wenn man mal auf Schatz und auf Ackerboden die ganze Bibel durchscannt, dann zeigt sich eines sehr klar. Ich habe hier ein Beispiel, ein Vers aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 4, Vers 7. Da sagt Paulus über sich persönlich und auch über die Gläubigen im Allgemeinen, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Ich finde es so spannend und so genial, dass da irdene Gefäße steht. Gefäß aus Erde. Man weiß, Paulus spricht hier vom Leib, vom Körper, vom natürlichen Menschen. Das ist das irdene Gefäß. Kommt an der Bibel häufig vor, dass der Mensch, der natürliche Mensch, im Besonderen der Körper, dass das als Gefäß bezeichnet wird. Und mit dem Schatz meint Paulus hier Christus. Jesus Christus selbst ist der himmlische Schatz und wir haben ihn in unserem irdenen Gefäß. Eine spannungsreiche Mischung und eine spannende Mischung. Auf der einen Seite ein vergängliches, zerbrechliches Gefäß, manchmal mit einem Sprung in der Schüssel, manchmal mit Rissen. Kein perfektes Gefäß. Und trotzdem ein himmlischer Schatz darin. Na, noch ein Verweis. Anfang der Bibel, 1. Mose 1. Gott schuf den Menschen aus Ackerboden. Formte Gott den Menschen und hauchte ihm dann den Lebensatem ein. Also, wenn ihr auch bei den Gleichnissen, wenn ihr Acker lest oder Ackerboden, kleines Lesezeichen, es geht hier eigentlich um den Menschen, manchmal den einzelnen Menschen, den natürlichen Menschen, seinen Körper, manchmal auch die Menschheit insgesamt. Es geht um all das, was wir auch bis heute so einfach menschlich nennen. Ich mag übrigens das Wort Humor, das hängt auch mit Erdboden, mit Ackerboden, mit Humus zusammen. Humor heißt, ein Mensch ist erdverbunden. Wenn ein Mensch Humor hat, ist er erdverbunden. Das heißt, er weiß, ich bin aus Ackerboden gemacht, ich bin vergänglich, ich weiß um meine Grenzen und ich weiß auch um die Sprünge in meiner Schüssel. Und ich kann darüber lachen. Das ist Humor, Erdverbundenheit. Das gehört dazu, dass wir das anerkennen, dass wir das annehmen. Ja, okay, wir haben diese Seite an uns. Wir haben auch manche Bodenschätze, auch manche Sachen, die wir gut können. Der eine ist musikalisch, der andere kann gut formulieren, wieder ein anderer kann gut Gleichungen lösen, kann gut mit Zahlen umgehen. Das ist alles so dieses Bodenmaterial, das könnte man als Bodenschätze nennen. Aber es ist noch nicht das, was den himmlischen Schatz meint. Der himmlische Schatz ist die Gegenwart Jesu im einzelnen Gläubigen und in der Gemeinde. Oder auch wenn vom Heiligen Geist und der Ausgießung des Heiligen Geistes, von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist die Rede ist, dann geht es um diese Wirklichkeit, dass ein himmlischer Schatz in ein irdenes Gefäß einziehen kann und einziehen will. Also der Schatz ist Christus selbst oder auch der Heilige Geist. Das ist der himmlische Schatz. In den Acker deines Lebens ist, wenn du Christus im Gebet in dein Leben aufgenommen hast, in den irdischen Acker deines Lebens ist ein himmlischer Schatz gefallen. Vielleicht merkst du es noch nicht, vielleicht musst du dir ein bisschen die Finger dreckig machen, vielleicht musst du ein bisschen suchen, aber der Schatz ist da. Und ich bin voll gespannter Erwartung, diesen Schatz mehr und mehr zu entdecken und zu sehen, wie dieser Schatz in diesem irdenen Gefäß Andreas Gemeinde wirksam wird und wirksam werden soll. Genau, Acker ist bunt, wir sind alle sehr unterschiedlich, Gemeinden sind sehr unterschiedlich und der Acker ist auch interessant. Der Acker ist nicht einfach nur dreckig. Der Acker, der verdient Aufmerksamkeit. Der Mensch im Gleichnis kauft den Acker, er investiert in den Acker, weil er um den Schatz da drin weiß. Und genauso müssen auch wir auf der einen Seite natürlich unseren Scanner, unsere Sonde auf das Wort Gottes legen und hören, was sagt das Wort Gottes über Gemeinde. Und wir dürfen auch, wir sollen auch unseren Scanner, unsere Sonde aufeinander und auf die Gemeinde, auf unterschiedliche Teams legen, um zu gucken, was ist in diesem Acker drin und wo gibt es da eine spannende Mischung, wo zeigt sich dieser himmlische Schatz. Man kann mit so einem himmlischen Schatz auch falsch umgehen. Jetzt die Fortsetzung von dem Video von vorhin.
Er hatte einen einzigartigen Gold- und Silberschatz aus dem 5. Jahrhundert gefunden mit einem Wert von 500.000 Euro. Doch statt den Schatz zu melden, lagerte er ihn erstmal zu Hause und präsentierte ihn im Internet, bis die Polizei bei ihm klingelte und Czerny den Schatz abgeben musste. Nun stand er wegen des Vorwurfs der Unterschlagung vor Gericht, denn der Schatz gehört dem Land Rheinland-Pfalz und Czerny hätte ihn nie ausgraben dürfen.
In diesem Fall war die Fundstelle regelrecht durchwühlt. Wir kennen eigentlich nur noch den Fund selber und können deswegen nicht mehr viel darüber sagen, wie er in die Erde gekommen ist.
Der 23-Jährige ist zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden und er muss das Verfahren bezahlen. Der Schatz hat durch die unsachgemäße Lagerung erheblichen Schaden genommen. Experten versuchen nun zu retten, was noch zu retten ist.
Also unser himmlischer Schatz ist glücklicherweise jetzt nicht so empfindlich und zerbrechlich, der ist robust. Aber der Schatz, den Gott dir gegeben hat, der himmlische Schatz, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast im Gebet, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, wenn du in irgendeiner Form gesagt hast, es kommt nicht auf Worte an, wenn du in irgendeiner Form gesagt hast, mein irdenes Gefäß, diese 50, 60, 70, 80, 90 Jahre, die du mir gibst, sie sollen dir gehören. Wenn du Christus aufgenommen hast, dann hast du auch eine Verantwortung, diesen Schatz in deinem Leben zu suchen und freizulegen. Es heißt in Kolosser 2, Vers 3, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und wenn etwas verborgen ist, dann muss es geborgen werden. Und dann muss man manchmal mit irgendwelchen besonderen Scannern, mit geistlichen Scannern, mit der Bibel in der Hand, mit Gebet suchen. Und es kann Arbeit kosten. Und es kann auch sein, dass man sich dabei manchmal die Finger schmutzig machen muss im Erdreich, bis dieser Schatz sich zeigt. Wir haben ein wunderbares Seelsorgeteam. Ich möchte einfach an dieser Stelle darauf hinweisen, ganz spontan. Es kann ein Weg sein, zu graben in dem eigenen Acker, dadurch, dass man sich auch manchen inneren Prozessen stellt. Wenn man merkt, irgendwie mit meinem Ackerboden, da stimmt irgendwas nicht. Du denkst, du hast vielleicht erstmal eine Krise, du kommst mit irgendwas nicht klar, du fühlst dich überfordert, du bist von Ängsten oder Depressionen geplagt. Aber es kann sein, dass gerade an dieser Stelle ein Schatz wartet, der himmlische Schatz. Und dass Gott dich durch diese Situation, auch durch eine Krisensituation, dadurch drängt, zu graben. Du willst vielleicht nicht hinschauen, aber es könnte der himmlische Schatz dort auf dich warten. Es ist gar nicht so selten so, dass da, wo Menschen, Leute, die im Glauben unterwegs sind, wo sie Krisen erlebt haben, Konflikte erlebt haben, Ohnmacht erlebt haben, dass das der Moment war, wo sie einen himmlischen Schatz ein Stück freigelegt haben und wo er sich zeigen konnte. Auch darüber werden wir in den nächsten Wochen viel sprechen. Also nicht nur über diese 5 Reichtümer, sondern auch jeweils ein wenig schauen, wie können wir das Erdreich beiseite räumen, damit dieser Schatz sich zeigen kann. Also wir haben eine Verantwortung. Ich möchte nicht irgendwann mal vor dem Richterstuhl Christi mich verantworten müssen für die Unterschlagung eines Schatzes. Und ich möchte das auch nicht als Verantwortungsträger für diese Gemeinde einmal vor Gott sagen, zugeben müssen, einzugestehen müssen, dass ich nicht alles dran gesetzt habe, dass wir als Gemeinde diesen Schatz, der in der Gegenwart Christi unter uns schlummert, dass ich nicht alles getan habe, um diesen Schatz freizulegen. Wir feiern gleich das Abendmahl. Der Schatz des Christus illustriert, symbolisiert in Brot und Traubensaft. Der himmlische Schatz verbildlicht, ist ein machtvolles Wortzeichen in diesem Element Brot und Traubensaft. Wir nehmen diesen Schatz auf in unser irdenes Gefäß, in unseren Körper. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, erinnern wir uns an diese Wirklichkeit. Himmlischer Schatz im irdenen Gefäß. Es erfordert keine Konzentration, das funktioniert dann irgendwie selbst, dass wir das verstoffwechseln. Aber dass der himmlische Schatz in unserem Leben sich zeigt, das passiert nicht so von selbst. Da müssen wir graben. Hast du den Schatz gesehen? Schau dir die Berichte über Jesus im Evangelium an. Er ist mit seiner ungebremsten Vollmacht, mit all dem, was wir in den Evangelien lesen, ist er schon längst in unserem Acker angekommen. Wollen wir ihn bergen? Ja. Danke für die Antwort. Amen.